Wir sind an einem historischen Wendepunkt. Wir haben jetzt inzwischen mehr Erwachsene mit angeborenem Herzfehler als Kinder mit angeborenem Herzfehler.
Das Wichtigste ist, dass ich mein Leben als wirklich sehr lebenswert empfinde und sowohl meinen Eltern als auch den Chirurgen von damals sehr dankbar bin, dass sie dieses Wagnis der Fontan-OP eingegangen sind. Und ansonsten würde ich sagen, lebe ich ein relativ normales Leben wie andere Menschen in meinem Alter auch. Ein anderer Punkt, der mir ganz häufig auffällt, ist, dass immer noch zu wenige EMAs wissen, dass es überhaupt EMA-Spezialisten gibt.
Manche EMAs tragen ein Herz, das eben unter besonderen Bedingungen arbeitet. Und für die bedeutet eben in meinen Augen Nachsorge, dass die wissen, ich kenne meinen Zustand und ich bin nicht dem ausgeliefert.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, dem Podcast für Ihre Herzgesundheit. Heute haben wir eine besondere Folge im Rahmen der EMA-Kampagne der Deutschen Herzstiftung. EMA, das steht für Erwachsene mit angeborenem Herzfehler. Und das sind allein in Deutschland aktuell etwa 350.000 Menschen. Dass das so viele sind, das ist vor allem den enormen Fortschritten in der Kinderkardiologie und Chirurgie zu verdanken. Allerdings ist damit gleichzeitig eine neue Herausforderung entstanden, denn viele EMA fühlen sich gesund. Sie stehen mitten im Leben, machen eine Ausbildung, studieren vielleicht, arbeiten, gründen Familien, treiben Sport und reisen. Und doch bleibt der angeborene Herzfehler häufig ein Leben lang relevant aufgrund der oft komplexen medizinischen Vorgeschichte. Und genau deshalb hat die Deutsche Herzstiftung eine EMA-Kampagne gestartet. Wir möchten informieren, Orientierung geben und Betroffene ermutigen, die eigene Nachsorge wieder in den Blick zu nehmen. Denn ein zentraler Satz dieser Kampagne lautet: Repariert heißt nicht geheilt. Für diese Auftaktfolge spreche ich daher mit zwei Gästen, die das Thema aus unterschiedlichen, aber sehr eng miteinander verbundenen Perspektiven kennen. Ich begrüße Frau Professorin Brigitte Stiller. Sie ist ärztliche Direktorin der Klinik für angeborene Herzfehler und pädiatrische Kardiologie am Universitätsklinikum Freiburg, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung und Vorsitzende des Lenkungsausschusses angeborene Herzfehler der Deutschen Herzstiftung. Und ich begrüße ebenso Frau Ulrike Munz. Sie hat einen komplexen angeborenen Herzfehler und sie wird seit vielen Jahren von Frau Professorin Stiller begleitet und sie kennt natürlich daher die EMA-Versorgungstücken auch nur zu gut. Ja, und damit schön an Sie beide. Ich freue mich sehr, Sie hier zu begrüßen, dass Sie heute mit dabei sind.
Ja, guten Tag von euch. Schön, Sie zu sehen.
Genau, mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Und für Sie, liebe Zuhörerinnen, seien Sie nun gespannt, was Sie zu hören bekommen, ob als Selbstbetroffener, Betroffene oder auch als allgemein an Herzgesundheit interessierter Mensch. Und damit los geht's. Ich würde gerne die erste Frage an Sie richten, Frau Munz. Erinnern Sie sich eigentlich noch an den Moment, an dem Ihnen klar wurde, mein Herzfehler, obwohl ich erst erwachsen bin, der ist nicht vorbei?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich mich an diesen Moment nicht erinnere, weil ich diesen Moment gar nicht hatte. Mir ist von Kindheit an mein Herzfehler sehr bewusst, beziehungsweise ich spüre meinen Herzfehler auch im Alltag sehr deutlich. Das hat sich in der Kindheit nach der Fontan-OP erstmal gebessert. Da war die körperliche Leistungsfähigkeit eine Zeit lang sehr viel besser als vor der OP. Aber ich habe immer meine körperlichen Grenzen gespürt, sowohl als Kind als auch jetzt als Erwachsener. Und es gab eigentlich keinen Moment, wo ich den Herzfehler vergessen kann. Der gehört einfach zum Leben dazu.
Also keine Chance, ihn auszublenden, auch wenn er gut operiert wurde.
Aber das liegt sicherlich daran, dass Frau Munz eine der ganz früh operierten univentrikulären Herzen ist. Sie hatten ein Kammerherz, tricuspidal atresie. Und in den Jahren davor konnte man das einfach noch nicht. Dann war sie relativ spät im Kindesalter erst dieser Operation zugeführt worden und mit einem Einkammerherz und so einer alten Version von Fontan-Kreislauf, also Fontan-Kreuzer, das vergisst man nicht. Und das ist großartig, wie sich Frau Munz ja ins Leben gekämpft hat und was sie alles Tolles, Großartiges macht. Sie war zum Beispiel auch in dem JEMA-Vorstand 4 Jahre. Sie hat eine Regionalgruppe hier aufgebaut und hat nicht nur für sich das Leben toll gemacht, sondern eben hat ganz viel auch anderen geholfen.
Also super aktiv, das ist ja auch sehr hilfreich, wenn man seine Erfahrungen teilen kann. Sie haben das jetzt auch gerade schon so schön beschrieben, Frau Professor Stiller. EMA, Erwachsene mit angeborenem Herzfehler. Warum ist diese Gruppe denn heute generell, heute medizinisch so wichtig?
Ja, ich denke, sie ist nicht wichtiger als andere Menschen oder andere Krankheiten auch. Jeder Mensch ist uns wichtig. Nur diese Gruppe ist deswegen besonders, weil sie neu ist, weil sie vor 20, 30, 40, 50 Jahren gar nicht gab und weil sie dementsprechend unterversorgt ist. Und das hat ganz viele Ebenen. Das hat die Patientenebene, das hat die Hausarztebene, das hat die Politebene. Da müssen wir noch sehr dran arbeiten. Das hat die finanzielle Ebene und einfach die Awareness. Und das sind lauter Punkte, an denen wir hoffen, auch mit der EMA-Kampagne von der Herzstiftung voranzukommen.
Wir haben sie auch extra unter das Motto gestellt, repariert heißt nicht geheilt. Das ist ja ein ganz zentraler Satz der Kampagne. Wie würden Sie das noch ein bisschen mehr erläutern wollen, Frau Professor Stiller, was man sich darunter vorstellen kann? Vielleicht auch gerade für Menschen, die eben nicht mit dieser Problematik eines angeborenen Herzfehlers so vertraut sind.
Also zu den EMAs gehören ja nicht nur die, die einen schweren Herzfehler haben wie vom Mund, sondern auch die, die einen leichten Herzfehler haben, die operiert sind oder katheterinterventionell behandelt sind, aber auch die, die einen angeborenen Herzfehler haben und vielleicht gar nicht bisher operiert oder interventioniert sind. Und wir sind an einem historischen Wendepunkt. Wir haben jetzt inzwischen mehr Erwachsene mit angeborenem Herzfehler in der Bevölkerung als Kinder mit angeborenem Herzfehler. Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass eben weit mehr als 90% unserer Kinder, die wir mit angeborenem Herzfehler behandeln, jetzt inzwischen erwachsen wird. Ich kann mich erinnern, als ich in den 90er Jahren im Herzzentrum Berlin angefangen habe als Fachärztin und wir so gesagt haben, boah, das Kind muss erwachsen werden, das muss groß werden. Und es sind die Hälfte unserer Neugeborenen gestorben. Und wir haben da so für gefiebert und gekämpft. Und jetzt werden sie erwachsen und jetzt müssen wir aber weiterkämpfen. Jetzt müssen wir sehen, die müssen ein ganz normales Erwachsenenleben haben. Die dürfen jetzt nicht, verwöhnt, weinerlich oder besonders sein, sondern die müssen ganz normale hohe Resilienz haben, die müssen Beruf lernen, die müssen ganz normal zur Party gehen, die müssen ganz normal verheiratet sein oder eben mit einem Partner, Partnerin zusammenleben. Und diese Sachen sind eben jetzt unsere Aufgabe.
Klingt erstmal selbstverständlich, dass man sagt, natürlich toll, wenn jemand trotz seines ausgeprägten Herzfehlers und aufgrund der tollen herzmedizinischen, also kinderkardiologischen und kinderchirurgischen Kompetenz es schafft, erwachsen zu werden.
Ja, aber Sie hatten ja gefragt, repariert heißt nicht geheilt. Was bedeutet das medizinisch? Da muss man einfach sagen, dass die Patienten oder die Menschen mit angeborenem Herzfehler oftmals eben jahrelang Folgeprobleme haben, die man erstmal gar nicht merkt, die dann aber so langsam Schritt für Schritt aufpoppen. Und wenn sich am Körper etwas langsam verändert, dann nimmt man es gar nicht wahr so richtig, weil ja jetzt nicht ein ganz drastischer Schnitt ist. Das heißt, man gewöhnt sich dran, dass die Belastbarkeit schlechter wird, dass man vielleicht den Berg nicht mehr hochkommt oder die dritte Etage nicht mehr hochkommt und sagt, naja, das ist eben so, das hat sich langsam aufgepoppt. Und da sind so 2-3 wichtige Punkte zu nennen. Die Probleme können zum einen daran liegen, dass man eben doch eine schleichend langsam verschlechternde Herzschwäche hat, die im Alter zunimmt. Und das ist gar nicht so selten. Und das andere kann sein, dass man eben dauerhaft oder eben intermittierend Herzrhythmusstörungen bekommt. Herzrhythmusstörungen sind bei angeborenen Herzfehlerpatienten mehr als 10-mal häufiger als in der Normalbevölkerung. Und auch in der Normalbevölkerung sind bei Menschen über 60, 70 haben ja auch ein Viertel oder ein Drittel Vorflimmern. Und diese Sachen gilt es eben bei den Erwachsenen angeboren frühzeitig rauszukriegen. Und Rhythmusstörungen können die Herzfunktion verschlechtern. Die Herzfunktionsverschlechterung kann zu Rhythmusstörungen führen. Deswegen ist eben beides greift ineinander und muss deswegen eben am besten erkannt werden, bevor es Symptome macht.
Und wie ist das bei Ihnen, Frau Mund? Sie haben gesagt, Sie können es jetzt ja oder konnten es nie ausblenden. Also Ihr Herzfehler oder die Folgen davon, die haben Sie schon Ihr Leben lang mit begleitet. Und trotzdem stehen Sie ja mitten im Leben und waren aktiv und machen alles. Wie würden Sie das denn generell beschreiben, Ihr Leben jenseits der reinen Diagnose? Also was machen Sie alles so tagtäglich und wo kommen Sie vielleicht aber auch manchmal an Ihre Grenzen?
Also das Wichtigste ist, dass ich mein Leben als wirklich sehr lebenswert empfinde und sowohl meinen Eltern als auch den Chirurgen von damals sehr dankbar bin, dass sie dieses Wagnis der Fontan-OP eingegangen sind. Ja, ansonsten habe ich tatsächlich, oder würde ich sagen, lebe ich ein relativ normales Leben wie andere Menschen in meinem Alter auch. Ich gehe arbeiten, ich bin verheiratet, ich gehe zum Sport, ich habe Hobbys. Von daher unterscheidet sich mein Leben, glaube ich, nicht so großartig von jemand Gesunden. Und dennoch gibt es Grenzen, in die ich im Alltag stoße. Ich merke das momentan insbesondere auf der Arbeit. Also, dass mir das zunehmend schwerer fällt. Und ich habe immer so den Eindruck, Inklusion ist zwar ein Wort, was mittlerweile viele kennen, aber wenn es dann konkret um die Umsetzung geht, wenn es konkret um die Umsetzung von Maßnahmen geht, dann scheitert das oft. Weil die Bereitschaft.
Was wäre da zum Beispiel ein Beispiel, wo Sie gemerkt haben, ja, Inklusion, also es wird nicht richtig mit Leben erfüllt?
Bei mir jetzt gerade ganz konkret ist, dass mein Arbeitsplatz nicht barrierefrei ist. Und ich da im Moment an Grenzen stoße, um den barrierefrei zu kriegen.
Also strukturell, dass da einfach, sobald das vielleicht Geld kostet, Aufwand verbunden ist, dann...
Genau, ja. Sobald irgendwie Geld investiert werden muss oder auch Zeit investiert werden muss, das erlebe ich auch häufig in meinem Arbeitsalltag, weil ich kann grundsätzlich die Aufgaben oder die gleichen Aufgaben erfüllen wie meine gesunden Kollegen auch. Aber ich brauche dafür gegebenenfalls etwas mehr Zeit. Und Zeit ist was in unserer Gesellschaft heute eigentlich keiner mehr hat.
Also sind da doch noch einige Versorgungslücken, auf die gehen wir auch gleich nochmal ein. Ich würde gerne trotzdem nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich finde diese Erfolgsgeschichte ja wirklich beeindruckend, dass wir haben etwa noch immer die gleiche Zahl an Kindern, man sagt etwa 0,8-1% aller Kinder, die auf die Welt kommen, heutzutage haben einen angeborenen Herzfehler und wir schaffen es tatsächlich, dass 90-95% von ihnen das Erwachsenenalter erleben. Frau Professor Stiller, Sie überblicken ja doch schon eine lange Zeit. Was hat sich denn da in den letzten Jahrzehnten vielleicht am stärksten verändert, dass wir heute auf so eine Erfolgsgeschichte zurückblicken können?
Ja, ich überblicke das jetzt seit weit mehr als 30 Jahren, die Herzmedizin. Und das sind verschiedene Punkte. Ich würde mal vier Punkte nennen. Ein Punkt ist die Pränataldiagnostik. Man könnte das so als Überschrift nehmen, vom Zufall zur Systematik. Als ich anfing, gab es fast keine pränatal bekannten angeborenen Herzfehler. Heutzutage kenne ich 80% meiner Patienten schon im Mutterleib oder von der Pränatalphase aus. Das hat den Vorteil, dass bei den Komplexen eben einer der Oberärzte oder auch ich gemeinsam zum Teil mit unseren Seelsorger mit den Eltern vorsprechen. Die bekommen die Klinik gezeigt, die bekommen alles schön mundgerecht aufgezeichnet, die wissen hinterher genau, wie sieht der Herzfehler aus, was muss wann gemacht werden, die können sich darauf einrichten. Und dann ist es bei uns, bei den Chirurgen und bei uns nicht mehr ein Unfall, jetzt ist da jemand als Notfall reingekommen, sondern es ist geplant, es ist alles gut vorbereitet, es wird alles zu dem Zeitpunkt operiert oder interventioniert oder das Minproc angesetzt, wie es eben geplant ist und wie es für das Baby das Beste ist. Also im Prinzip nicht mehr Notfall, sondern Plan. Das spielt eine große Rolle. Das hat die Sterblichkeit runtergebracht. Und das ist auch für die Psyche der Mutter oder der Eltern wichtig, weil die sind dann nicht mehr praktisch in ihren Schwangerschaftshormonen dann plötzlich auch noch mit einem angeborenen Herzfehler konfrontiert und können dann erstmal gar nichts damit umgehen, sondern die haben vorher Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ein anderer Punkt, der sich drastisch verändert hat, sind die chirurgischen Techniken. Wir haben jetzt eine ganz andere Herz-Lungen-Maschine. Wir haben eine andere Möglichkeit, komplexe Operationen auch schon bei Babys zu machen. Früher haben wir die runtergekühlt, 18, 20 Grad, Stillstand, der Kopf war 20 Minuten nicht mehr perfundiert. Heutzutage wird das in selektiver Kopfperfusion, ist das Gehirn immer perfundiert und trotzdem kann man eben schön am Aortenbogen und an den Einzelstrukturen operieren. Das ist ein toller Fortschritt auch fürs neurologische Outcome der Kinder. Die Herzchirurgie ist ja auch, ja zum Beispiel der Herzfehler von Frau Munz, diese Fontan-Operation, ist ja erst in den 70er Jahren das erste Mal gemacht worden. Und in den 80er, 90ern hat sich das dann eben so weiterentwickelt mit den verschiedenen Formen von Fontan-Operationen. Und das ist schon toll, das miterleben zu dürfen. Genauso jetzt aus den 80er, 90er Jahren bei Hypoplasten, die Norwood-Operation ist auch eben mit großem Fortschritt. Wir haben gerade gestern wieder eine Norwood 1-Operation bei uns gehabt und das Kind ist erstaunlich rausgekommen und hat eine gute Lebenschance.
Was war das genau dann für eine Operation, die Sie jetzt gerade erwähnt haben?
Eine Bogenerweiterung, wo der Bogen ganz eng war und wo die Aortenklappe nicht angelegt war, die Pulmonalklappe zur Neo-Aortenklappe wurde und wo wir einen Shunt zwischen der Lungenschlagader und Körperschlagader gemacht haben. Also nicht wir, sondern unsere Kinderherzchirurgen, mit denen wir eben täglich ganz eng zusammenarbeiten. Also wir haben jetzt als Besonderheiten Präna, wir haben die Verbesserung in der Herzchirurgie, aber wir haben auch Verbesserungen über die Jahrzehnte in der Katheterintervention, in der Diagnostik. Mhm. Wir haben bessere Herzultraschallgeräte, wir haben bessere Katheterinterventionen, die wir machen können. Wir können verschiedene offene Operationen den Kindern ersparen und das eben über die Leiste minimalinvasiv mit Schirmchenlöcher verschließen, mit Ballons Sachen sprengen. Wir können auch Pulmonalklappen mit Katheter ersetzen über die Leiste. Und da sind wir ja auch ein bisschen stolz drauf. Nämlich, wenn man überlegt, da sind wir die TAVI-Vorreiter, auch wenn die Erwachsenen es gar nicht so gerne wissen, wo hören wollen. Damals der Philipp Bonhoeffer, Paris, hat im gleichen Forschungsinstitut gearbeitet wie die TAVI-Kollegen und die Kinderklappenersatz über die Leiste hat vorher stattgefunden. Glauben uns die Erwachsenen immer gar nicht.
Ja, und wenn man sich vorstellt, so ein kleines Kinderherz, gerade mal, noch nicht mal faustgroß, das ist ja Wahnsinn, was man da auch dann tatsächlich operativ machen kann.
Und als Viertes hat sich eben die Intensivmedizin sehr verändert. Mit dem Berlin Heart, mit den Pumpen, mit der Herztransplantation, mit den Medikamenten, die wir haben. Jetzt im Moment haben wir ein tolles Projekt laufen, das heißt No PICS, also keine Delir-Syndrom, wo wir eben auch jetzt viel mehr Physiotherapie und geplante Sachen einsetzen, andere Medikamente, die Kinder ganz schnell wach werden lassen, extubieren. Und also es hat sich ganz, ganz viel geändert in der Intensivmedizin, seit ich das begleiten darf. Und das macht total Freude. Und am stärksten verändert, wie gesagt, hat sich die Überlebensrate.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Aber hat die weitere Herzmedizin damit Schritt gehalten? Also das ist jetzt alles bei den Kindern, bei den Kleinsten. Und Sie haben ja gesagt, wie viel auch im Nachhinein noch, eben weil es nur, sagen wir mal, repariert ist. Also diese Versorgungssituation muss ja weitergeführt werden. Hält das damit Schritt, diese Erkenntnisse?
Wir machen ja auch bei den IMAs die Katheterinterventionen, wo eben ein Gefäß, was nachdilatiert ist im Alter von 8, 9, 10 Jahren oder so dann später aufs Erwachsenenalter aufgedehnt wird oder ein Stent, der im Aortenbogen sitzt, dann eben mit dem Wachstum auf die richtige Größe aufgedehnt wird. Wir versuchen von vornherein das zu antizipieren und bringen in eine Enge im Aortenbogen nur dann, oder ich bringe nur dann ein Stent ein, wenn ich auch weiß, ich kann so einen großen nehmen, dass der sich hinterher immer weiter entfalten lässt und aufdehnen lässt bis ins Erwachsenenalter. Und dann ist es eine Kleinigkeit.
Wie war das bei Ihnen, Frau Munz? Hatten Sie auch noch Eingriffe, als Sie schon erwachsen waren? Also Sie mussten ja auch weiterhin immer wieder wahrscheinlich dann ärztlich kontrolliert werden.
Das auf jeden Fall. Also die Kontrolluntersuchungen, die gehören natürlich dazu. Alle paar Jahre auch mal ein Herzkatheter. Aber OPs habe ich tatsächlich im Erwachsenenalter keine mehr gebraucht bisher.
Das gut, ist immerhin schon mal.
Damit. Ja. Schön.
Was hilft Ihnen denn generell so im Alltag mit Ihrem Herzfehler am besten klarzukommen? Haben Sie da für sich, Frau Munz, so eine Strategie entwickelt? Sie sagen, okay, der Herzfehler ist da, ich stoße hier und da an Grenzen. Aber meistens genau damit lernt man auch irgendwie umzugehen.
Ja, ich stelle das fest, je älter ich werde. Also so in der Kindheit, in der Jugend habe ich festgestellt, da kann ich eigentlich alles oder konnte ich alles das machen, was ich wollte. Jetzt im Erwachsenenalter stoße ich da durchaus auf körperliche Grenzen, weil die Leistungsfähigkeit entweder nicht mehr so da ist oder weil ich einfach merke, ich brauche vermehrt Pausen, ich brauche größere Erholungsphasen. Und auch wenn das hin und wieder schwierig ist, aber ich versuche da einfach irgendwie ein gutes Zeitmanagement für mich zu haben. Also dass ich gucke, wie viele Termine plane ich mir in der Woche neben der Arbeit, beziehungsweise wie viele Termine kann ich mir an einem Tag zumuten. Und zwischen den Terminen, dass ich da wirklich genügend Pause habe, um mich dann tatsächlich auch davon zu erholen. Das merke ich insbesondere seit einigen Jahren, dass so dieses Durchpowern, dass das einfach nicht mehr geht, dass der Körper dann hinterher sagt, nee, das war jetzt zu viel, jetzt brauche ich hier eine Pause.
Das ist wahrscheinlich auch eine ganz wichtige Erfahrung, einfach auf sich selbst zu hören und Acht zu geben. Und zum auf sich Acht geben gehört ja auch, dass man ärztliche Kontrollen wahrnimmt. Sie haben erzählt, Frau Munz, Sie haben ihn nie ausblenden können, den Herzfehler. Hat es Ihnen dann auch das leichter gemacht, zu sagen, okay, dann sind halt eben auch weiterhin, bin ich regelmäßig beim Arzt zur Kontrolle? Also war damit das automatisch verbunden?
Ich würde sagen, ja. Also für mich kam nie der Gedanke, ach, jetzt gehe ich da einfach nicht mehr hin zu den Kontrollen. Das gehört für mich zweimal im Jahr dazu. Und ganz ehrlich, also ich freue mich durchaus auch, wenn ich Frau Stiller sehe.
Wir kennen ja auch unser ganzes Team inzwischen.
Genau. Nee, also das, nee, für mich ist das auch eigentlich eher was, was mich beruhigt. Wenn ich weiß, okay, jetzt ist soweit alles wieder in Ordnung, dann weiß ich auch, okay, da gibt es jetzt gerade nichts, worüber ich mir Sorgen machen muss. Es funktioniert weiterhin alles. Und für mich hat das eher so einen beruhigenden Charakter.
Wie erleben Sie das denn, Frau Professor Stiller? Ist das eher eine Ausnahme, dass Sie Patienten, Patientinnen über so eine lange Zeit durchgehend mitbetreuen, vom Kleinkind, Säuglingsalter bis ins Erwachsenenalter? Oder kommt es nicht auch gerade vielleicht bei einem leichteren Herzfehler vor, dass man dann als Erwachsener mit seinem Herzfehler die ganze Sache irgendwann mal abhaken möchte und damit dann auch die Arzttermine schleifen lässt?
Also ich habe viele Patienten, die ich seit 2008, seit ich hier in Freiburg bin, immer wieder sehe und wo ich auch merke, dass sich die Familien auch selber freuen. Und es ist für mich auch toll zu sehen, okay, bisher kam der immer mit Mami, jetzt kommt er mit Freundin. Und wenn die 18 werden, dann wird immer gefragt, dürfen wir wiederkommen und so weiter. Und dann kann ich mit Fug und Recht sagen, klar, wir sind ja hier, ich habe hier in der Uni Freiburg die Weiterbildungsberechtigung für die Erwachsenen mit angeborenen Herzfehler. Und da haben wir immer Sprechstunden, sowohl hier in der Kinderklinik gemeinsam als auch bei den Erwachsenen in dem Bereich gemeinsam, wo aber auch Mitarbeiter ärztlicherseits von mir auch eben mittätig sind. Und wir versuchen da eben ein großes Team zu sein. Und diejenigen, die jetzt einen ganz leichten Herzfehler haben und das, was für völlig gehackt ist, wo wir nicht erwarten, in Kürze Eingriffe machen zu müssen, die empfehlen wir aber auch zu niedergelassenen EMA-Spezialisten zu gehen. Wir haben einige niedergelassene Kinderkardiologen hier in der Region, die eben auch EMA-zertifiziert sind und damit auch das abrechnen können und sich damit auch gut auskennen. Und da sind die auch sehr gut aufgehoben, weil sie dort eben dann auch immer an die gleiche Person treffen. Und die sind in engem Kontakt mit uns, die rufen mich dann an oder schicken eine E-Mail und sagen, Mensch, ich würde dir jetzt noch den und den gern schicken, da denke ich, guck nochmal mit drauf, muss man da nicht nochmal nachdilatieren oder sollte man da nicht, weiß ich, rhythmologisch nochmal was verbessern oder, also das ist ein sehr gutes Miteinander Hand in Hand. Und wir sind halt mit diesen EMA-Ärzten noch nicht so richtig flächendeckend dabei.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Also im Kreis Freiburg gibt es offensichtlich eine ganz gute Abdeckung mit einer spezialisierten Nachsorge. Dann, wenn man zum Erwachsenen wird und nicht mehr vielleicht beim Kinderarzt sich richtig aufgehoben fühlt. Aber das ist noch nicht bundesweit so. Also das heißt, wenn jemand dann aufgrund seiner Ausbildung oder weil er heiratet, woanders hin nach Deutschland zieht, dann muss er eher wieder auf die Suche gehen, wer mit seinem Herzfehler weiter gut betreut werden möchte.
Ja.
Höre ich das richtig raus?
Das ist so. Und es gibt auch leider so ein bisschen noch so eine geografische Ungleichheit. Wir haben in Baden-Württemberg eine relativ ausgeprägte, gute oder bessere Betreuung, als wir zum Beispiel in manchen neuen Bundesländern an manchen Stellen im Norden haben. Das ist aber auch an Unistädten besser und in Großstädten besser als auf dem Land. Ich glaube, da ist noch Verbesserungsbedarf möglich. Wir haben ja auch diese Zusatzbezeichnung über die Ärztekammer in den verschiedenen Bundesländern ja lange geplant. Das war ein politisch großer Schritt, wo wir eben in dieser EMA-Taskforce hart gearbeitet haben. Und wir haben jetzt seit letztem Jahr eben alle Bundesländer durch, dass diese Weiterbildung eben auch als Zusatzbezeichnung gemacht wird, anerkannt wird. Und der Nachteil jetzt aber ist noch, dass die Erwachsenenkardiologen oder die Kinderkardiologen, die dieses noch zusätzlich nach ihrer jahrelangen Weiterbildung machen, keinen Vorteil davon haben. Also finanziell bildet sich das gar nicht ab, da müssen wir nachbessern. Und das ist ja auch so, dass wenn zu mir ein Immer-Patient kommt oder auch neu kommt, der bringt dann schon mal ein Kilo Briefe oder Unterlagen mit. Die muss man erstmal alle gelesen haben. Allein die Diagnosen sind manchmal 2 Seiten. Und wenn ich eine Praxis habe und denke, boah, kann ich mir das leisten? Kann ich in der Zeit nicht 3 oder 4 ältere Herrschaften mit Herzschmerz, mit Koronarproblemen oder mit Klappensachen abarbeiten. Die sind auch nicht so anspruchsvoll, die stellen nicht so viele Fragen. Da müsste man eben für die, zumindest für die komplexen EMAs, andere Leistungsabrechnungen noch schaffen. Also da hoffe ich, dass wir gemeinsam mit der Herzstiftung an der Stelle auch noch zusammenarbeiten können.
Sehr gerne. Wie haben Sie das denn, selbst wenn Sie selbst durchgehend in guter Betreuung waren und den Kontakt immer zu Frau Professor Stiller gehalten haben von uns, aber im Austausch mit anderen Betroffenen kriegt man ja dann auch oft deren Erfahrungen mit. Gibt es da vielleicht besondere Gründe, die Ihnen auffallen, warum dann junge Erwachsene mit ihrem angeborenen Herzfehler nach dem, ja meistens ja doch 18. Lebensjahr eben aus dieser spezialisierten Versorgung herausgefallen sind?
Ja, ich habe das durchaus erlebt oder erlebe das auch immer wieder. Und ich denke, ein Grund dafür ist, dass man ja flügge wird, sich auch vom Elternhaus ablöst und seinen eigenen Weg geht und dann die kardiologische Nachsorge vielleicht auch als nicht mehr so wichtig empfindet, beziehungsweise sich auch einfach als gesund empfinden möchte, weil man vielleicht auch im Alltag gar nicht so die Beschwerden hat, sein Herzfehler im Alltag gar nicht merkt und dann für sich feststellt, okay, ich brauche das vielleicht gar nicht mehr. Ein anderer Punkt, der mir ganz häufig auffällt, ist, dass immer noch zu wenige EMAs wissen, dass es überhaupt EMA-Spezialisten gibt. Das stelle ich immer wieder fest. Also, dass die mit der Bezeichnung EMA-Kardiologe, EMA-Zentren überhaupt nichts anfangen können. Teilweise bei ganz normalen, niedergelassenen Erwachsenenkardiologen sind und zwar merken, dass sie sich da gar nicht so gut betreut fühlen, aber auch nicht wissen, wo sie stattdessen hingehen können. Das stelle ich schon häufiger fest.
Ist es dann auch vielleicht ein Problem der Eigenwahrnehmung, dass man gar nicht weiß, dass man eigentlich ein EMA ist, gerade wenn der Herzfehler lange zurückliegt, gleich gut versorgt war, nicht gravierend, also dass man sogar als Selbstbetroffener mit dem Begriff EMA sich gar nicht irgendwie verbindet?
Ja, das erlebe ich tatsächlich ganz häufig. Also man kann oder man weiß, ich habe zwar den Herzfehler, das weiß man, aber die können mit dem Begriff EMA gar nichts anfangen.
Ist ja auch erstmal eine komische Abkürzung, wenn man dann irgendwie so eine Schublade und EMA und gar keine Beschwerden hat. Und vielleicht auch ja das Wörtchen Nachsorge. Das könnte ja auch als junger Mensch im Ohr, gerade wenn man anfängt, selbstständig werden zu wollen, nach Kontrolle klingen. Würden Sie sagen, dass dann auch man das noch stärker kommunizieren muss, rechtzeitig in diesem Abnabelungsprozess, dass Nachsorge kein Zeichen von Schwäche ist, sondern sogar vielleicht eher von Selbstbestimmung? Also das können Sie vielleicht beide einmal aus medizinischer Sicht und auch aus Patientensicht beantworten.
Also ich persönlich denke oder empfinde Nachsorge tatsächlich als etwas, was mich eher stärkt, weil ich merke, ich werde dadurch ja irgendwie auch zum eigenen Experten. Ich kenne meinen Herzfehler sehr gut, ich weiß, was ich habe und wenn ich diese Grundlage habe, dann kann ich ja auch erst Entscheidungen treffen. Ich persönlich bin jetzt jemand, ich treffe meine Entscheidungen gerne selber und überlasse das nicht anderen oder dann im Miteinander mit den Ärzten. Aber ich kenne auch ganz viele EMAs, die sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, was für einen Herzfehler ich habe und mein Kardiologe, der wird es schon wissen und alles, was der mir empfiehlt, das wird schon so richtig sein.
Genau, und vorher hat ja Mami das immer gemacht.
Genau, vorher hat Mama das immer gemacht. Ich erlebe das, habe ich neulich erst wieder gehabt. 30-jährige EMA-Patientin, die ich neu kennengelernt habe, habe ich neugierig, wie ich bin, gefragt, was sie denn für einen Herzfehler hat. Und dann meinte sie zu mir, das wüsste sie gar nicht so genau. Sie musste ihre Mama nochmal fragen.
So. Ja, also das ist ein total wichtiges Thema, was Sie da angesprochen haben, Frau Ney. Das ist wirklich etwas, was das berührt. Sowohl eben diese Krankheitsverarbeitung als auch und das Selbstbewusstsein eines jeden Einzelnen und auch die Kommunikationsfähigkeit. Ich glaube, dass man merkt, okay, Nachsorge ist im Prinzip Ausdruck von meiner Selbstbestimmung. Das muss man erstmal begreifen. Und ich habe viele Patienten kennengelernt, die hatten so eine innere Logik entwickelt und sagten, solange ich mich gut fühle, ist alles in Ordnung. Und wenn ich zum Arzt gehe, dann mache ich vielleicht ein neues Fass aus, mache ein Problem daraus, was vielleicht gar keins ist. Und dann kommt noch hinzu, dass die viele EMA-Patienten, gerade die komplexeren, eben auch ein ganzes Leben drum gekämpft haben, in der Schule und in der Ausbildung und so normal zu sein und nicht als Kraft zu gelten und nicht immer in der Opferrolle wahrgenommen zu werden. Das arme Kind, wie ich weiß, wir haben früher auch noch immer gesagt, oh Gott, angeborener Herzfehler, bloß kein Sport, die bekamen alle eine Sportbefreiung von uns. Diese Zeiten sind lange vorbei, Gott sei Dank. Und diese Opferrolle, darf denn das Kind mit auf die Klassenfahrt fahren und oder nicht? Das, die haben schon auch wirklich schlimme Phasen mitgemacht, die wir heute alle ganz anders sehen. Und ja, regelmäßige Arztbesuche sind für manche noch so wie ein Eingeständnis, dass sie diesen Kampf nicht gewonnen haben, dass sie eben nach wie vor in der Opferrolle sind. Und das ist eben dieses Gefühl, das kann ich gut verstehen. Das ist wirklich menschlich und nachvollziehbar. Aber die müssen begreifen, das verwechselt grundlegend zwei verschiedene Dinge. Nämlich das eine ist das passiv krank sein und das andere ist das aktiv handeln. Und das ist eben das, was die lernen müssen. Nämlich Nachsorge ist genau das Gegenteil von Kontrollverlust. Das ist Kontrolle gewinnen. Und das ist halt, ich sagte aber in meiner Sprechstunde gerne als Bild, wenn ich über das Thema mit Patienten spreche und zum Beispiel, also ich tauche gerne und meine Tauchausrüstung oder jemand, der fliegt, sein Flugzeug oder seine Bergsteigerausrüstung, die wartet man regelmäßig. Man geht nicht unter Wasser, ohne dass das getestet ist. Man fliegt nicht, ohne dass das regelmäßig gecheckt ist. Und zwar, wir machen diese Wartung nicht, weil die Sachen defekt sind, sondern weil wir in der Hand behalten wollen, ob das funktioniert oder nicht. Und das ist genau eben das. Manche EMAs tragen ein Herz, das eben unter besonderen Bedingungen arbeitet. Und für die bedeutet eben in meinen Augen Nachsorge, dass die wissen, ich kenne meinen Zustand und ich bin nicht dem ausgeliefert. Dass die wissen, ich möchte meine Veränderungen erkennen, bevor sie mich überrumpeln. Und ich möchte die Entscheidungshoheit darüber behalten, wann und wie gehandelt wird. Unwissenheit ist keine Stärke. Wir haben im Moment eine tolle Patientin, auch noch die ist Medizinstudierende, die brauchte ganz dringend neue Schrittmacheraggregat, weil end of life. Und gleichzeitig braucht sie auch eine neue Aortenklappe. Und da, die hat aber Zeit. Die Frau hat das total gut im Griff. Und dann hat sie gesagt, okay, ich komme Freitag zum Schrittmacherwechsel. Ich bin mitten im Semester. Montag bin ich wieder an Bord in der Uni. Und in Semesterferien, am liebsten eben Mitte September oder Anfang September, bin ich da zu dem mit dem Termin zum Klappenwechsel. Punkt. Und so läuft's.
Da hilft dir wahrscheinlich dann auch tatsächlich ein bisschen ihr Wissen als angehende Ärztin, was sich schon ein bisschen die Krankheit besser einordnen lässt. Und es ist natürlich auch ein bisschen individuell, so wie Sie es geschrieben haben von uns. Also Ihnen ist es selber von sich aus so intrinsisch wichtig, das selber im Griff zu haben. Aber Sie hatten auch gesagt, Frau Professor Stiller, EMA müssen das lernen. Aber wie lernen? Also wer kann damit unterstützen? Oder wie sollte, kann man sich das vorstellen, bei denjenigen, wo es vielleicht nicht intrinsisch so stark schon ist, sie anzuleiten, dass das nicht irgendwann verloren geht?
Ich glaube, das ist Job der Kinderkardiologen im Rahmen von 12, 13, 14, 15, 16-Jährigen schon ganz klar die Sachen anzusprechen. Auch zu sagen, wir wissen, wenn du in die Pubertät kommst, dann ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass du deine Medis eine Zeit lang nicht nimmst, dass du alles besser weißt, dass alles, was Ärzte und Eltern sagen, sowieso Bullshit ist. Und das Ganze vorzubeugen, vorab zu sagen. Und ich glaube auch, also ich sage es jedenfalls bei Jugendlichen ganz, ganz regelmäßig. Ich biete denen auch immer an, wenn die irgendwie 13, 14, 15 sind, zu sagen, jetzt, wir können es auch so machen, wir reden alleine weiter und schicken mal die Mami raus. Oder du kommst nochmal extra und dann besprechen wir bestimmte Sachen. Und dann, das machen auch manche. Dann sprechen wir über Alkohol, dann sprechen wir über Sex, dann sprechen wir über Freundin oder Partner oder alles, was eben man als Jugendlicher mit angeborenem Herzfehler Angst vor hat. Und das wird regelmäßig auch wahrgenommen. Und ich glaube, das ist unsere Verpflichtung auch als Kinderkardiologen.
Ja, wahrscheinlich dann auch am besten gemeinsam mit den Eltern, um dann vielleicht auch da einen guten Weg zu finden, dass die Eltern auch ihrerseits irgendwann loslassen und sagen, erklären, Unterlagen weiterreichen. Denn irgendwann verlässt ja vielleicht auch das Kind das Haus.
Eine weitere ganz wichtige Sache ist auch das, was die Herzstiftung anbietet. Die Deutsche Herzstiftung hat oder die Kinderherzstiftung hat tolle Angebote für die Kids, für die Jugendlichen. Mhm. Bei mir der Oberarzt, der bei uns Geschäftsführer Oberarzt in Freiburg ist, der Erhöhn, der war viele, viele Jahre als begleitender Arzt bei der Skifreizeit. Und hat da wahnsinnig tolle Sachen erlebt. Und genau da schulen die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen genau in diesen Sachen. Und die Betroffenen, die sich selber gegenseitig da treffen, tauschen sich auch aus. Und solche Sachen sind mega wichtig. Genauso die Segelfreizeit oder andere Connections, die die jungen Erwachsenen oder die Jugendlichen eben miteinander verbindet. Die sehen dann, okay, ich bin nicht alleine mit so einem Mist und ich kann was Tolles draus machen. Und das einfach diese Angebote wahrnehmen, das ist etwas, was in meinen Augen ganz viel bringt.
Das ist tatsächlich, diese Freizeiten bieten ja wirklich zwischen auch den älteren und den jüngeren Teilnehmern eine ganz tolle Möglichkeit, zu sagen, hier ist, pass auf dich auf oder das kannst du, probier's ruhig aus, also zu ermutigen.
Und aus meiner, wenn ich da noch ergänzen darf, aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, ich traue mich unter Gleichgesinnten eher mal was zu fragen, was ich jetzt vielleicht mein Arzt nicht unbedingt fragen würde. Ja, oder man nimmt einen Ratschlag oder einen Tipp von jemandem, der in der gleichen oder in einer ähnlichen Situation ist, viel besser an. Also ich erlebe das durchaus, dass dann jemand sagt, ha, vielleicht sollte ich da doch mal wieder hingehen oder vielleicht wäre es doch gut, die Medikamente zu nehmen.
Genau, das wäre auch meine Frage an Sie gewesen, gerade weil Sie so viel im Austausch mit anderen Betroffenen sind. Welche Nöte sind Ihnen denn da besonders häufig begegnet, wo Sie sagen, ja, da fällt auf, es fehlt noch irgendwas an Wissensvermittlung, an Weitergabe, weil das sind Themen, die immer und immer wieder vielleicht im gegenseitigen Austausch aufpoppen und fragen.
Also bei den ganz Jungen stelle ich fest, dass die sich häufig mit ihrem Herzfehler sehr alleine fühlen. Sie denken, sie sind der einzige Mensch mit Herzfehler und wenn die dann in so eine Gruppe stoßen und da 20 Leute sehen, die alle einen Herzfehler haben, dann sind die immer erstmal erstaunt, oh, ich wusste gar nicht, dass es so viele von euch gibt.
Ich bin nicht der einzige Paradiesvogel
genau,
hier.
Genau, genau. Die fühlen sich dann da auch richtig gut aufgehoben und ich merke bei denen manchmal so eine richtige Erleichterung an. Und auch so, dass hier kann ich mal sein, wie ich bin. Ich muss mich nicht verstellen. Ich muss anderen nicht vorspielen, ich wäre gesund. Sondern da können sie tatsächlich mal so sein. Und Wissensvermittlung, ja, auch das stelle ich fest. Ich hatte das Beispiel eben schon angebracht. Irgendwann finde ich, es ist wichtig, über seinen eigenen Herzfehler Bescheid zu wissen. Ich weiß, meine Mama hat sich irgendwann mal mit mir hingesetzt und hat versucht, mir das zu erklären, was ich da alles habe. Ich glaube, von dem, was sie mir erklärt hat, habe ich ein Drittel verstanden. Und dann
man hat vielleicht schon mal so eine erste Vorstellung bekommen.
Genau. Und dann kam bei mir, da war ich auch gerade in der Ausbildung, ich arbeite selber in dem medizinischen Beruf, und da kam dann so die Neugier, jetzt will ich das richtig wissen. Dann habe ich mich wirklich mit meiner Diagnoseliste mal hingesetzt, habe angefangen zu googeln, habe auch mal das ein oder andere Fachwort nachgeschlagen und dann ist so nach und nach ein Bild von diesem Herzfehler in meinem Kopf entstanden. Ab und zu habe ich dann bei Frau Stiller nachgefragt, ob das Bild so stimmt. Ja. Und ich finde das auch wichtig, weil ich finde, man ist da nicht so ausgeliefert. Ich weiß selber, was ich habe, weiß, wie ich in bestimmten Situationen reagieren kann, weil ich habe das schon relativ häufig erlebt. Hier in Freiburg in der Kinderkardiologie, da fühle ich mich sicher, da fühle ich mich aufgehoben. Jetzt bin ich jemand, der auch sehr aktiv ist und durchaus auch am Wochenende oder im Urlaub mal unterwegs ist. Und wenn ich dann einen Notfall habe und in irgendeiner Notaufnahme lande von einem städtischen Klinikum, wo ich weiß, der Arzt, der vor mir steht, hat einen Patienten wie mich noch nie in seinem Leben gesehen, dass ich dem dann schon mal sagen kann, da anrufen und das jetzt bitte unternehmen.
Dann ist man nicht so ausgeliefert, genau.
Ja.
Ja, sie weiß auch, wo unser 24-Stunden-Intensiv-Telefonnummer-Arzt ist, wo von unseren kinderkardiologischen Ärzten immer einer zu erreichen ist, der auch immer weiß, welcher Oberarzt verdient hat.
Ja, aber das ist offensichtlich ja noch nicht so selbstverständlich, dass das wirklich für alle so klar ist. Okay, ich verlasse den geschützten Kokon der Familie und habe trotzdem, weiß ich ganz genau, auch in der neuen Stadt, in der neuen Umgebung, an einer anderen Uni, wo ich mich hinwenden kann, wenn irgendwas ist. Ich habe alle Informationen parat.
Genau.
Und ganz wichtig, klang ja jetzt auch im Gespräch immer an, da spielen so ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle, dass immer Patienten gut versorgt sind. Es ist die fachliche Betreuung, das ist der Austausch untereinander. Und wir wollen aber bei der EMA-Kampagne auch nicht nur die Betroffenen informieren, sondern auch ja vielleicht Berufsgruppen, die, Sie haben es erwähnt, vielleicht noch nie einen EMA hatten, oder nie keinen engeren Kontakt. Und da sind ganz eng zum Beispiel auch die Hausärzte und Hausärztinnen mit im Boot. Die würden wir gerne mit unterstützen, damit die das noch besser verstehen. Wo würden Sie denn sagen, Frau Professor Stiller, oder was genau müssen denn Hausärzte unbedingt wissen, wenn zum Beispiel so ein EMA zu Ihnen in die Praxis kommt? Oder um überhaupt jemanden als EMA zu erkennen?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil es gab mal eine Umfrage, da kam heraus, dass 75% der Hausärzte überhaupt gar keine Ahnung darüber haben, dass es EMA-Schwerpunktpraxen und EMA-Zentren überhaupt gibt. Und diejenigen, die das nicht wissen, die können auch keinen an die richtige Stelle überweisen. Ich denke, wir müssen bei den Kongressen, wo Hausärzte eine Rolle spielen oder bei Webinaren für die Kollegen eben da auch ganz niederschwellig das erklären. Ich habe auch aus dem Grund vor 2-3 Jahren einen Artikel im Deutschen Ärzteblatt zu dem Thema geschrieben, um das eben Zielgruppe Hausärzte, die ja alle das Deutsche Ärzteblatt lesen, eben schön mit Zeichnungen und mit Sachen erklärt. Es gibt solche Menschen mittlerweile und das sind die Sachen, worauf man achten muss und das sind die Stellen, wo man hinverweisen kann. Und die müssten zumindest wissen, bei der Herzstiftung gibt es eine Liste und aber auch bei der DGPK, Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie, auf der Homepage gibt es eine aktualisierte Liste von EMA-zertifizierten Zentren, von EMA-Praxen, von EMA-Kliniken. Und da muss man gucken in seinem Wohnbereich, wo in seinem Umfeld, wo sind die Nächsten und mit denen Kontakt aufnehmen.
Also das nehme ich ja durchaus auch als Auftrag an die Herzstiftung und die Kinderherzstiftung, einfach diese Informationen so weit zu streuen, dass wirklich auch alle, die in Kontakt kommen, mit Menschen mit einem angeborenen Herzfehler auch ihrerseits auch als Ärzte wissen, okay, da gibt's weiterführende Informationen. Also es gibt EMA und da gibt's Informationen, wo ich an meine fachlichen Grenzen vielleicht auch stoße.
Genau, was ja auch nicht schlimm ist. Also das ist ja was so komplex ist und wo so unterschiedliche angeborene Herzfehler so unterschiedliche Sachen erfordern, dass man einfach sagen kann, brauche ich eine Spezialpraxis oder ein Zentrum, mit dem ich zusammenarbeite. Mhm. Und ich muss als Hausarzt wissen, okay, ich muss bei diesen Patienten besonders gut darauf achten, dass die nicht anämisch sind, keine Blutarmut haben. Weil das ist nicht nur der Hämoglobin, die roten Blutkörperchen, sondern niedriger Eisenspiegel macht auch Herzschwäche. Da gibt es inzwischen bei den Erwachsenen gute Daten und Studien. Das andere ist, diese Patienten, EMA-Patienten, müssen besonders gut geimpft sein. Und dem muss ich nochmal näher antragen, bitte, bitte auch die Pneumokokkenimpfung, auch die RSV-Impfung, auch dies und jenes, wo ich dann nochmal lieber noch einmal mehr nachfrage und das anbiete, als ich es beim anderen Patienten machen würde, weil ich weiß, wenn den das erwischt, dann trifft es ihn härter. Und solche Sachen müssten die Hausärzte drauf haben. Und dann eben EKG schreiben, nach Rhythmusstörung gucken, ist auch in deren Portfolio auf jeden Fall drin. Und zum Beispiel zur Echokardiographie oder Langzeit-EKG oder so, da zum Spezialisten schicken.
Genau, und vielleicht unseren Herzlotsen, was Sie erwähnt haben, die Liste, die es bei der Fachgesellschaft für Pädiatrie gibt und angeborene Herzfehler und auch bei uns, also der Herzlotse, wir versuchen es aktuell zu halten, das ist eine spezialisierte, also eine Auflistung aller spezialisierten Zentren und auch EMA-Ärzte, die sich um Menschen mit angeborenem Herzfehler kümmern. Wenn nun uns jemand mit angeborenem Herzfehler gerade zuhört und vielleicht lange nicht mehr in spezialisierter Kontrolle war, was wäre denn aus Ihrer Sicht der erste wichtigste Schritt, um wieder dann in so eine regelmäßige Kontrolle reinzukommen? Was würden Sie zum Beispiel im Gespräch in so einer Gruppe jemandem empfehlen, der erzählt, ach, nö, brauche ich nicht, war ich schon lange nicht mehr, ist alles okay, Frau Munz? Was würden Sie ihm sagen?
Ja, schwierige Frage tatsächlich. Also vielleicht nochmal fragen, warum man dann so lange eigentlich nicht da war. Gibt es da irgendwie Gründe für?
Klar, ich fühle mich gut, ich bin doch gesund, was soll denn das?
Ja, dann sage ich, aber dein Auto fährt auch und das geht auch alle 2 Jahre regelmäßig zum TÜV.
Das ist übrigens der Spruch, den ich an die Kinder heranbringe, wenn die sagen, warum soll ich denn dann schon wiederkommen? Dass ich genau sage, habt ihr ein Auto? Ja. Und? Ist das kaputt, wenn es zum TÜV geht? Nee. Also dieser TÜV-Vergleich, der zieht bei Kindern total gut.
Mhm. Ja, aber es macht es auch tatsächlich deutlich. Nicht erst dann kontrollieren, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist oder dann erst reparieren, wenn das ist, sondern vorzeitig einfach, damit man Dinge erkennen kann, die sich verändern, verschlechtern, bevor es dann nachher vielleicht einen größeren Eingriff nötig macht.
Ganz genau. Also frühe Nachsorge heißt, ich wähle den Zeitpunkt und späte Behandlung bedeutet, der Zeitpunkt wählt mich und dann wirft es mein Leben durcheinander.
Mhm. Ganz praktisch, Frau Professor Stiller, was denken Sie, ist wichtig, dass jemand, der vielleicht auch schon länger nicht mehr beim Check war, zu seinem EMA-Termin dann mitbringen sollte?
Auf jeden Fall den letzten Arztbrief aus dem Zentrum, wo er behandelt worden ist als Kind oder eben so lange, wie er in Betreuung war, damit man eben die Diagnosen nachvollziehen kann, was ist gemacht worden. Im Idealfall, und das empfehle ich auch den Familien von vornherein, einen Ordner anlegen, wo man eben all die Briefe von den Kindern abheftet und einfach sammelt für später mal, wo auch der OP-Bericht mit abgehandelt ist. Später kann es mal jemand interessieren, wenn man nochmal einen Eingriff macht, was war denn da genau mit dem und dem Gefäß damals gemacht worden. Also das, was man an Arztbriefen hat, damit schockiert man dann manchmal den neuen Arzt, wenn das zu viele Kilos sind. Aber auf jeden Fall, den letzten Brief ist ganz, ganz wichtig.
Und gibt es dann vielleicht auch bestimmte Fragen, die man als Patient unbedingt stellen sollte? Vielleicht gibt es so 2, 3 Fragen, die sonst vielleicht so in der ersten Aufregung leicht untergehen, wo Sie aber aus Ihrer Sicht, Frau Munz, sagen würden, das sollte man beim Arzt unbedingt immer mal dann fragen in dem Augenblick, wo man zum Check ist.
Also mal abgesehen von den medizinischen Fragen, so wie ist jetzt mein Zustand? Fühle ich mich nicht nur gut, sondern ist es tatsächlich auch gut von den Befunden her? Finde ich immer noch ganz wichtig, wer ist dann mein konkreter Ansprechpartner oder wo kann ich dann mich im Notfall tatsächlich hinwenden? Das fände ich noch sehr wichtig. Beziehungsweise auch, wie sind denn hier die Abläufe in der Ambulanz, in dem Herzzentrum?
Da wären wir wieder auch bei dem Herzlotsen, der bei der Suche nach spezialisierten Anlaufstellen helfen kann. Gibt es denn noch zusätzliche Tipps, die Sie Betroffenen aus Ihrer Erfahrung mitgeben könnten, um den passenden Ansprechpartner zur Nachsorge zu finden?
Also ich verweise ganz ehrlich gesagt auch immer auf den Herzlotsen, weil ich den sehr übersichtlich finde, weil ich da nach Regionen suchen kann und weil ich da weiß, da sind wirklich die EMA-zertifizierten Spezialisten einfach drin. Und was ich sonst Betroffenen auch immer noch rate, ist Fragen, Fragen, Fragen. Wenn du es nicht verstanden hast, fragst du so lange nach, bis du es verstanden hast. Weil ich bei vielen merke, ja, die haben mir das zwar erklärt, aber so richtig weiß ich immer noch nicht Bescheid. Und dann denke ich,
ist dann vielleicht manchmal auch, wenn vielleicht doch das ein oder andere Fachchinesisch reinkommt.
Genau, oder auch wenn man aufgeregt ist, das kann man ja auch verstehen. Man geht jetzt seit Jahren das erste Mal wieder hin, dann sage ich auch, mach dir doch eine Liste, schreib es dir doch auf. Weil dann, finde ich, macht man sich vorher einmal schon mal Gedanken, man denkt schon mal drüber nach und mit Liste in der Hand kann man auch nichts vergessen. Also ich komme selber ab und zu mit Liste.
Nicht verkehrt.
Habe ich schon erlebt.
Gibt es noch etwas, was Sie ergänzen würden, Frau Professor Stiller?
Ich würde nochmal an die Ärzte appellieren wollen. Die Ärzte, die eben die jungen Erwachsenen, die eigentlich sich nicht krank fühlen, wenig Symptome haben und zum Check kommen, da finde ich es wichtig, dass man mit diesen Menschen als Mensch redet und nicht als Patient. Und diese Nachsorge als Mensch, das ist stärkender als immer als krank tituliert zu werden. Denn als Arzt muss man dann eher beschreiben, was man sieht und nicht nur anordnen, was zu tun ist. Und man sollte die Befunde nicht nur dokumentieren, sondern so, wie Sie gerade schon gesagt haben, eben auch einordnen und besprechen und auch in die Wertung setzen. Nicht, da ist jetzt eine AI3, also mittelgrade oder höhergrade Aorteninsuffizienz, sondern beschreiben, was bedeutet das denn überhaupt für den Menschen. Und eine eigene Einschätzung machen, die verständlich ist. Und eben die Frage, die vom Patienten kommen sollte unbedingt, eben was bedeutet das, was Sie da gefunden haben, Herr Dr. XY, was bedeutet das denn jetzt wirklich für mein Leben heute und in Zukunft? Und diese Frage, die muss gestellt werden und die muss auch geduldig beantwortet werden. Das ist so.
Ja, vielleicht sogar manchmal nachfragen, gerade wenn keine Frage kommt, dann ist es vielleicht sogar ganz gut zu fragen, wirklich alles verstanden?
Mhm. Ja, das ist richtig. Und ja, Partnerschaft eher als Abhängigkeit. Das ist so, was mir ein Wunsch wäre.
Aha. Ja, ganz wichtige Aspekte. Wir hatten uns überlegt, dass wir zum Abschluss so eine Art quicken Immer-Check machen. Das heißt, ich habe drei kleine Fragen vorbereitet. Die erste würde an Sie gehen, Frau Professor Stiller, eine an Frau Munz, und die dritte Frage, die können Sie beide jeweils hintereinander beantworten. Deswegen die erste schnelle Frage, vielleicht mit ein oder zwei Sätzen zu beantworten. Frau Professor Stiller, welcher medizinische Check ist denn für EMA besonders wichtig?
Das kann ich in drei Worten beantworten. Echo, EKG, Langzeit-EKG.
Oh, quick and easy. Frage 2, Frau Munz, was hilft im Alltag am meisten, um gut mit dem eigenen Herzfehler zu leben?
Die eigenen Grenzen zu kennen, offen mit dem Herzfehler umzugehen, sich Unterstützung zu holen, wenn man selber nicht mehr weiterkommt, und das Leben genießen.
Ja, das ist schon fast die Antwort auf die dritte Frage, denn wenn Sie jetzt beiden Betroffenen, also wenn Sie Betroffenen einen einzigen Satz mitgeben dürften, welcher wäre das, Frau Professor Stiller?
Ja, ganz ähnlich. Also das Leben findet heute statt, genieße es und nimm die Zukunft in die eigene Hand.
Mhm. Das letzte Wort haben Sie, Frau Munz.
Mein Satz, den ich mitgeben würde, wäre, werde dein eigener Experte.
Sehr wichtig. Ja, damit ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Professor Stiller, Frau Munz, für dieses spannende und offene Gespräch.
Ihnen auch vielen Dank.
Welchen Impuls können wir aus dieser Folge vielleicht mitnehmen? Erstens, dank der großen Fortschritte in der Kinderkardiologie, Herzchirurgie und Intensivmedizin, da erreichen heute die allermeisten Kinder mit angeborenem Herzfehler das Erwachsenenalter. Und das ist eine großartige medizinische Erfolgsgeschichte. Zweitens, diese Erfolgsgeschichte ist aber mit dem Erwachsenwerden nicht zu Ende. Ein angeborener Herzfehler, der bleibt häufig ein Leben lang relevant. Und deswegen, repariert heißt nicht automatisch geheilt. Und ja, drittens, die Nachsorge, das ist kein Zeichen von Angst, sondern eben eine Form von Sicherheit. Denn wer gut angebunden ist, der kann informierter, selbstbestimmter und damit dann auch oft freier leben. Und auch hier lautet der Aufruf im Rahmen der EMA-Kampagne der Deutschen Herzstiftung, deswegen macht den EMA-Check. Und auf unseren Plakaten werden Sie demnächst sehen, checkst du. Das gilt dann für alle, einfach nochmal selbst zu hinterfragen. Ja, Informationen zur Kampagne, zu all unseren Informationen, die finden Sie im Web unter ema-check.de. Da gibt's auch Hinweise zu unserem neuen EMA-Ratgeber. Da sind auch ganz auf fast 200 Seiten ganz viele tolle, hilfreiche Artikel zu lesen. Dort gibt's auch den Herzlotsen, der bei der Suche nach spezialisierten Anlaufstellen helfen kann. Und alle diese Informationen, die schreibe ich auch natürlich nochmal unten in die Shownotes unter unseren Podcast, damit Sie genau wissen, wo Sie die Sachen finden können. In einer weiteren Folge sprechen wir dann übrigens noch vertiefter über Nachsorge und die sogenannte Transition, also darüber, warum gerade der Übergang von der Kinderkardiologie in die Erwachsenenmedizin so entscheidend ist und wie er vielleicht noch besser gelingen könnte. Damit sage ich danke, liebe Zuhörerinnen, Zuschauer, dass Sie heute bei Impuls dabei waren. Passen Sie gut auf Ihr Herz auf und dann bis zum nächsten Mal.